Frisch serviert, der Steuerpodcast.
Dann darf ich alle wieder ganz herzlich begrüßen. Wir haben schon wieder einen Aufzeichnungstermin. Ich käme mir vor, als wäre gestern, da hatten wir den letzten erst. Aber heute ist schon wieder soweit. Wir reden heute über verschiedene Themen, drei an der Anzahl. Unsere Sendung Gemischtes. Und wir, das sind natürlich drei geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Ich fange mal an, Ladies First, Kerstin Holz wieder mit dabei. Hallo Kerstin.
Hallo.
Dann haben wir den Ronald Gebhardt, auch bekannt. Hallo Ronald.
Hallo.
Und natürlich last but not least der Christian Käse. Hallo Christian.
Hallo liebe Arne.
Und Christian fängt heute auch an. Wir haben drei Themen, vielleicht ganz vorab, worum es geht. Wir wollen zum einen nochmal über das erste Textforum in Berlin nochmal, das nochmal Revue passieren lassen und natürlich so ein bisschen über die Inhalte aussprechen. Das ist der erste Teil. Dann wollen wir über eine neue BFH-Entscheidung sprechen. Ganz spannendes Urteil. BFH 4R26 aus 21. Da geht es um gewerbesteuerliche Verluste und Übergang bei einer Einbringung. Ganz spannende Entscheidung. Und dann zuletzt wollen wir über das Mittelsteuergesetz sprechen. Da gibt es also verschiedene Problemkreise. Und hier gibt es so einen Problemkreis, der vielleicht noch nicht so im Blick genommen wurde, nämlich den Paragraph 82 Mindeststeuergesetz und zur Frage, wann man Steuerattribute aktivieren kann und welche Herausforderungen es gibt. Auch ganz skurril. Das Skurrile ist natürlich hier sozusagen am richtigen Platz bei diesem Podcast, deswegen wollen wir uns dem auch widmen. Das ist also das dritte Thema heute. Aber wir fangen an mit dem Textforum. Und ja, lieber Christian, wir hatten letzte Woche die erste Ausgabe, zwei Tage in Berlin am Spreespeicher bei tollem Wetter. Da konnte das natürlich nur noch besser werden und es wurde auch besser. Ich glaube, die Veranstaltung war wirklich ein toller Erfolg, aber das kannst du gleich nochmal selbst.
Ich unterbreche dich, weil sonst, das ist ja auch so, wenn wir zusammen auf dem Panel sind, wir mussten einspringen. Wie du eben schon gesagt hast, letzte Woche Textforum zum allerersten Mal Anfang April, weil wirklich kaum Wetter für Berliner Verhältnisse in einer total coolen Location. Der Spreespeicher war da vorher noch nie gewesen. 400 Gäste waren da, es war überbucht, man musste also tatsächlich die Schotten dicht machen. Ich würde mal sagen, eine trendige Location, so wie sich das für Berlin gehört, und es war eine gute Mischung an Themen. Wir beide hatten ja das Vergnügen, auf einem Panel gemeinsam auftreten zu können zu ESG und Steuern, und das war, ich würde mal sagen, für uns unterhaltsam, weil der Arne spricht gerne, ich spreche gerne, und insofern musste man fast aufpassen, dass die anderen auch noch zu Wort kamen. Also, aber es war eine schöne Runde.
Eigentlich wie hier, ne, Christian? Also,
aber nee, nicht wie hier, wo du dann irgendwie auf Stummschalten drückst oder sowas, wenn du mich weghabst oder winkst in die Kamera. Ja, genau. Oder ich den skurrilen Teil wieder übernehmen muss. oder anders wie Ronald das bezeichnen würde, die seichten Themen. Was gab's noch Tolles? Wir hatten eine wunderbare Runde mit den Vertretern der verschiedenen Fraktionen und haben über der Moderation vom Rudolf Mellinghoff über aktuelle Steuerreformthemen gesprochen. Ich würde mal das so zusammenfassen. Keiner wollte wirklich sagen, es wird nichts mehr passieren. Aber wenn wirklich noch was passieren sollte, dann ist es was, was nicht viel kosten darf, beziehungsweise am besten gar nichts kostet. Also das kann man, glaube ich, so kurz zusammenfassen. Und dann gab es eine Menge auch an Veranstaltungen, die parallel liefen. Natürlich Digitalisierung, Pflichtthema und Umsatzsteuer. Also war ein wirklich schöner Strauß an Themen. Und das Beste daran ist, das ist auf eine Wiederholung ausgelegt. Das heißt, das wird jetzt jährlich stattfinden, wenn die Top-Sponsoren natürlich mit an Bord bleiben. Und zwar da vor allem natürlich PwC, das kannst du gar nicht so gut sagen, aber ich kann das. Und an der Stelle nochmal einen Dank aussprechen. Und dann wird es nächstes Jahr auch wieder stattfinden. Müssen wir mal schauen, ob wir für mehr Kapazitäten sorgen können, dass dann auch mehr als 400 Leute Platz finden werden. Also insofern für die Interessierten nächstes Jahr ungefähr selbe Zeit, wahrscheinlich selbe Location, wird es das Textforum Nummer 2 geben. Wieder mit natürlich tollen, spannenden, aktuellen Themen.
Genau, vielen Dank. Also in der Tat, ich fand die Veranstaltung auch sehr schön. Auch viele spannende Themen, über die wir geredet haben. 1.3D und 3.3E ASDG haben wir natürlich besprochen. Auch zu Fragen der Grunderwerbsteuer. Die werden wir sicherlich demnächst nochmal aufgreifen, wenn sie dann im Jura-Steuergesetz noch möglicherweise weitere Entwicklung finden. Da hatten wir letztes Mal auch drüber gesprochen. Also von daher auch eine ganze Menge inhaltlich spannende Diskussionen. Wir werden sie jetzt natürlich nicht alle hier wiedergeben können, weil es einfach doch zu umfangreich an der Stelle ist. Aber von daher hier noch kurz der Nachklang und vielleicht auch nochmal abschließend nochmal ganz herzlichen Dank vor allem der Monika Wünnemann und ihrem Team, die da wirklich mit ganz viel Eifer sich daran gemacht hat, das mit ins Werk zu setzen, wie man so sagt. Und das ist wirklich ein voller Erfolg gewesen. Also von daher, wenn man das zu Hause hört, nochmal vielen Dank an BDI mit seinem ganzen Steuerteam. Gut, jetzt geht's dann weiter. Nachdem wir da so ein bisschen drüber sprechen konnten, wollen wir jetzt über Neuerungen aus der Rechtsprechung und ja, aus dem Mindeststeuergesetz sprechen. Und Kerstin, ja, es gibt da eine neue Entscheidung. Die ist in der Tat ganz, ganz interessant. Es geht um den Untergang eines Verlustes bei einer Ausgliederung. Was ist denn da entschieden worden, Kerstin?
Zunächst einmal geht es nicht um den Untergang, sondern um den Übergang des im
Ach
Wege
so,
stehenden Verlustes.
richtig, stimmt.
Also das Urteil des BFH ist hier zugunsten des Steuerpflichtigen ergangen. Den Sachverhalt muss ich an der Stelle kurz skizzieren, weil einige Aspekte daraus entscheidungserheblich sind und gerade zu diesem Übergang geführt haben. Es gab eine KG im Inland, deren alleiniger Kommanditist war eine LLC in den USA. Diese war auch Gesellschafterin der Komplementär GmbH und die LLC hatte eine Betriebsstätte in Deutschland. Und aus dieser Tätigkeit resultierte ein vortragsfähiger Gewerbeverlust. Dann wurde die Betriebsstätte in die deutsche KG eingebracht mit allen aktiver, passiver Eintritt in sämtliche Vertragsverhältnisse. Das Ganze ist nach § 24 Umwandlungssteuergesetz zu Buchwerten behandelt worden. Und jetzt kommen die im Sachverhalt wichtigen Aspekte. Die KG führte die Tätigkeit der bisherigen Betriebsstätte unverändert fort. Und die Tätigkeit der LLC, die beschränkte sich künftig auf die Verwaltung der Mitunternehmerstellung. Das heißt, die LLC hatte danach keine in Deutschland relevanten gewerbesteuerlichen Tätigkeiten mehr. Die KG hatte dann einen Antrag gestellt, dass der Gewerbeverlust der LLC in ihrer eigenen Gewerbesteuererklärung berücksichtigt werden sollte und der Antrag wurde vom Finanzamt abgelehnt. Letztendlich haben sich die Gerichte damit beschäftigt und erst das FG Köln und dann auch der BFH in einem wirklich kürzlich ergangenen Urteil, das Urteil ist vom 1. Februar diesen Jahres, Aktenzeichen hattest du ja schon gesagt, Römisch 4R26 aus 21. Also FG und BFH haben den Übergang des Gewerbeverlustes bejaht. Aufgrund folgender Überlegung. Zunächst war die LLC nach dem Typenvergleich mit einer Kapitalgesellschaft zu vergleichen. Das war unstreitig. Der BFH weist darauf hin, dass das Umwandlungssteuerrecht keine eigene Regelung für den Übergang dieses Gewerbeverlustes enthält. Das Umwandlungssteuerrecht schließt einen solchen Übergang aber auch nicht aus. Und so waren eben die allgemeinen Regelungen zur gewerbesteuerlichen Verlustnutzung anwendbar und dort eben zwei wesentliche Merkmale. Muss ich ganz deutlich sprechen. Es geht nämlich um die Unternehmeridentität und um die Unternehmensidentität. Die erste, die Unternehmeridentität, die stand nicht im Streit, denn die LLC war vor der Einbringung und auch danach alleinige Kommanditistin und auch zu 100% am Vermögen der KG beteiligt. Streitpunkt und Dreh- und Angelpunkt dieses Urteils war dann eben die Unternehmensidentität, die zu prüfen war. Diese liegt ja immer vor, wenn der Gewerbebetrieb im Verlustentstehungsjahr und auch im Verlustnutzungsjahr identisch ist. Und da hat der BFH zunächst mal, also jetzt ist ja ein Urteil des vierten Senates, er hat sich mit Rechtsprechung von anderen Senaten auseinandergesetzt. Es gab nämlich aus 2019 schon eine Entscheidung des dritten Senates. Da ging es auch um die Ausgliederung allerdings eines Geschäftsbereiches, sodass eben der zurückbleibende Betrieb noch eine eigene Tätigkeit ausgeübt hat, das ist also in Abgrenzung zu unserem Fall. Und der Fall, der jetzt in Rede stand, nämlich, dass sich die Tätigkeit der einbringenden Gesellschaft eben nur noch auf die Verwaltung der Mitunternehmerstellung beschränkt hatte, das wurde in dem Urteil des Dritten Senats offen gelassen. In der Literatur findet man sowohl Stimmen, die den Übergang des Gewerbeverlustes befürworten, als auch einige, die das eben nicht als gegeben ansehen. Und letztendlich betont der BFH in seinen Ausführungen, dass das Gesamtbild maßgebend ist, also ob die Tätigkeit unverändert ist. Es wurde auch noch die Regelung des § 2 Absatz 2 Satz 1 Gewerbesteuergesetz diskutiert. Die Norm besagt ja, dass die Tätigkeit einer Kapitalgesellschaft in vollem Umfang als Gewerbebetrieb gilt. Aber diese Regelung steht nach Auffassung des BFH in diesem Sachverhalt jetzt nicht dem Verlustübergang gegenüber. Ganz wichtig ist in diesem Fall, dass der Sachverhalt eben so gestaltet war, dass es hier um eine Totalausgliederung ging. Also dieses Wort findet man in Anführungszeichen auch so tatsächlich im Urteil. Totalausgliederung. Das heißt, die LLC hat diesen identischen Geschäftsbetrieb, um den es eben im Paragraph 2 Absatz 2 ist, den hat sie nicht mehr. Und wenn der Übernehmer hier in diesem Fall die inländische KG den Gewerbebetrieb unverändert fortführt, dann steht ihr auch der Abzug des Gewerbeverlustes zu. Es wird dann in dem Urteil noch der Objektsteuercharakter der Gewerbesteuer betont. Und das ist ja auch die Kürzungsvorschriften bezüglich der Anteil am Gewinn einer Personengesellschaft gibt. Und der BFH vergleicht sozusagen die zurückgebliebene Kapitalgesellschaft mit sowas wie einer leeren Hülle. Also letztendlich, um das Ganze zusammenzufassen, nach Auffassung des BFH ist auf die tatsächliche Fortführung der gewerblichen Betätigung abzustellen. Die wurde ja nun auf Ebene der KG fortgeführt, diese Tätigkeit, sodass letztlich diese rechtstechnische Fiktion des Paragraph 2 Absatz 2 Gewerbesteuer dort an der Stelle zurücktritt. Und in diesem Fall ist dann eben der BFH zu dem Ergebnis gekommen, dass der Gewerbeverlust übergehen kann. In diesem Fall, ich betone es nochmal, weil es hier diese Totalausgliederung gab. Also das kann man jetzt wahrscheinlich nicht auf andere Fälle übertragen, aber für diesen Fall, der bisher noch nicht entschieden war, ist es das Ergebnis des BFH.
Ja, vielen Dank, Kerstin. Also interessant in der Tat. Ich habe schon gerade den freudschen Versprecher mir geleistet, dass das untergegangen. Warum sage ich das? Weil ich immer gedacht habe, mit dem Risiko und ja, also die Frage, habe ich Unternehmensidentität, Unternehmensidentität, so, das ist das Richtige, führt nur dazu, dass der Verlust untergeht, aber dass da etwas übergeht, das war dann auch schon im Moment so etwas überraschend. Ja, du hast es ja schön dargelegt. Das ist jetzt so die Entscheidung, reines Richterrecht. Christian, wird man zukünftig natürlich berücksichtigen dürfen. Frage ist natürlich in der Tat, wie häufig sowas vorkommen wird, dass dann gar nichts mehr übrig bleibt. Und das natürlich lädt dann wiederum zu Abgrenzungsfragen natürlich auch deiner Einschätzung zur Entscheidung. Richtig.
Naja, also natürlich ist es ein Spezialfall, weil wir über die Totalausgliederung sprechen und damit die Unternehmensidentität greifbar ist und man keine Abgrenzungsschwierigkeiten hat. Aber es wurde mit der Entscheidung ja auch nicht gesagt, dass es nur im Fall einer Totalausgliederung denkbar ist, sondern die Tür ist erstmal offen. Das heißt, die Frage ist, wann kann ich eine Unternehmensidentität auch in anderen Fällen darstellen. Da bin ich jetzt natürlich erstmal in der Rechtsunsicherheit. Also ich glaube nicht, dass man da wirklich sicher ableiten kann, dass ich den Teilbetriebsbegriff hier anwenden kann im Rahmen dieser Objektsteuerkriterien. Auf der anderen Seite wäre das natürlich schon mal ein Ansatzpunkt. Und es schafft insofern natürlich Potenzial, das Ganze mal zu versuchen. Ja. Wir kennen es bislang eher in der umgekehrten Richtung, also wenn ich über Anwachsungen von Personengesellschaften rede und die Verluste übergehen. Aber in der Richtung ist es, glaube ich, ein neues Thema, was man absolut auf dem Schirm haben muss, und wo sich schon die Frage stellt, ob ich da nicht mal einen Testballon lostrete. Was habe ich denn zu verlieren?
Also insofern ganz spannend, geht natürlich nur bei der Personengesellschaft, weil da die Unternehmensidentität natürlich gewährleistet ist, hat man auch schon gesagt. Vielleicht noch ein Aspekt, um das kurz anzusprechen, der jetzt hier nicht zum Gegenstand der Entscheidung war. Es ging um eine LLC und die Frage, wie die qualifiziert. Hier wurde natürlich unterinstanzlich festgestellt und soweit auch bindend, dass es sich um eine Kapitalgesellschaft, um eine solche handelt. Spannend wäre natürlich nochmal gewesen, ob die Kriterien aus dem Rechtstypenvergleich sich im Zuge der sich ändernden gesellschaftlichen Ausgestaltung auch möglicherweise eine Anpassung erfordern. Da ist natürlich jetzt vom BFH nichts entschieden worden, weil es einfach an der Stelle, wie gesagt, festgestellt wurde. Das aber nur noch mal der eine Hinweis. Ich glaube, wir hatten ja auch schon mal darüber gesprochen, ob dieser LLC-Erlass und die Rechtsprechung dazu möglicherweise eben auch zu einer Änderung der Kriterien führten. No, Ronald, das ist eines unserer Themengebiete, wo wir immer wieder sprechen auch. Ist, glaube ich, nicht ausgeschlossen, aber hier, wie gesagt, nicht Gegenstand der Entscheidung. Ne?
Es ist eine Tatfrage und deswegen hat der BFH ja sich damit gar nicht beschäftigt. Von daher, ja, die Kriterien kann man jetzt sicherlich in Frage stellen. Das Schreiben ist 20 Jahre alt. Da gibt es sicherlich hinreichend Anhaltspunkte, dass man das vielleicht auch mal überarbeiten könnte. Da gibt es, glaube ich, aktuell keine Bestrebungen. Sollte man so einfach mal so lassen und auch mal in Ruhe lassen. Ich bin auch manchmal bei Veranstaltungen, wo dann an jedem Kriterium rumgekrittelt wird. Vielleicht, mein Eindruck ist, man sollte mal mit dem Schreiben so weiter, so erstmal so weiterarbeiten und mal gucken, was dann ansonsten noch so passiert.
So werden wir das tun. Das ist in der Tat die Politik der ruhigen Hand, auch wenn der Gesetzgeber vielleicht hektisch wird. Zum Glück, die Kriterien haben vielleicht zunächst Bestand. Wir gehen weiter in den nächsten Bereich, Mindeststeuergesetz. Mindeststeuergesetz ist sicherlich einer der Bereiche, wo es immer wieder überraschende neue Entwicklungen gibt. Und jetzt gibt es so ein Thema, was wir hier einfach mal aufzeigen wollten, was in jüngerer Zeit doch die Gemüter beschäftigt hat. Es geht um den Paragraph 82 Mindeststeuergesetz. Ronald, ne, das ist ein Punkt, den wolltest du darstellen, aber insbesondere zur Frage, wann kann man Steuerattribute des Übergangsjahres nutzen, ist der 82 Absatz 1, glaube ich, lange Zeit so ein bisschen unterrepräsentiert gewesen in der Betrachtung. Was steht denn am 82.1 drin?
Da steht jede Menge drin, Arne. Also erstmal geht es im Grunde genommen um sozusagen den Übergang in das Pillar 2-System. Also im Wesentlichen um Fragen, womit laufe ich denn los? Mit welche Steuerattribute kann ich in das System mit rübernehmen? Unter welchen Voraussetzungen? Und da steht jetzt, ich glaube, ich lese das einfach mal vor. Das ist ja auch ganz wichtig. Bei der Bestimmung des effektiven Steuersatzes eines Steuerhoheitsgebiets in einem Übergangsjahr, das Übergangsjahr ist im Regelfall 24 für die großen Konzerne, wenn ich also die ETR für dieses Übergangsjahr bestimmen will und auch für die darauffolgenden Jahre, dann müssen alle zu Beginn des Übergangsjahres in den Abschlüssen, da können wir gleich mal reden, was das heißen soll, in den Abschlüssen der Geschäftseinheiten oder aller Geschäftseinheiten in dem Steuerhoheitsgebiet für das Übergangsjahr erfassten oder ausgewiesenen aktiven und passiven latenten Steuern. So, erstmal zu Beginn des Übergangsjahres in den Abschlüssen. Also zu Beginn eines Jahres werden üblicherweise gar keine Abschlüsse aufgestellt. Ich glaube, gemeint sein kann hier nur das Ende des dem Übergangsjahr vorangegangenen Jahres, also Ende 23, also die erste Beobachtung. Und dann steht da auch noch in den Abschlüssen, was man ja im Sinne von in den Einzelabschlüssen lesen könnte. Jetzt ist dem, das muss ich gleich mal ganz brutal sagen, Arne, ich glaube, da liegt ein Übersetzungsfehler vor. Der zieht sich auch durch das ganze Gesetz durch, denn die OECD spricht in der englischen Fassung von den Financial Accounts. Und meint damit nicht die Einzelabschlüsse, das werden die Financial Statements, sondern sie meint die Reporting Packages. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn in den Reporting Packages, wenn man es jetzt sozusagen nach OECD, also der englischen Fassung, muss man auch nochmal dazu sagen, die deutsche Übersetzung der OECD spricht auch von Jahresabschlüssen. Und auch die deutsche Fassung der Richtlinie spielt auch von Abschlüssen. Also von daher, der Fehler zieht sich irgendwie so ein bisschen durch. Jedenfalls ist jetzt die Frage, was heißt denn in diesen Packages erfasst oder ausgewiesen? Erfasst ist klar, also die müssen da irgendwie bilanziert sein sozusagen. Ausgewiesen ist dann schon wieder ein bisschen diffiziler, weil das heißt, glaube ich, im Anhang ausgewiesen. Und die Frage ist ja dann schon, Arne, was heißt eigentlich, hat ein Package eigentlich einen Anhang? Ja, eigentlich nicht so richtig. Also von daher ist jetzt die Frage, wie muss ich mich denn jetzt aufstellen, damit ich diese Attribute aus der Vorpillar-2-Zeit verständlich mit in diese Zeit reinnehmen kann? Muss es in die Einzelabschlüsse wirklich rein? Muss es in die Packages rein? Und wenn ja, wie? Reicht es vielleicht im Konzernanhang doch aus, wenn man es wieder runterbrechen kann auf die einzelnen Geschäftseinheiten? Also das sind alles so Themen, die sind, glaube ich, nicht so ganz zu Ende gedacht. Und vielleicht können wir das einfach mal diskutieren, dass da doch nicht ganz viel Sicherheit besteht aktuell.
Ja, das muss man wahrscheinlich so sehen. Also zunächst ist natürlich das ein bisschen unglücklich hier gewählt, dass man eben davon spricht, es muss zu Beginn des Übergangsjahres ausgewiesen oder erfasst sein. Da gibt es ja eigentlich gar keine Bilanz. Also wahrscheinlich wird man das so lesen müssen zum Ende des vorangehenden Jahres, hattest du auch, glaube ich, gesagt. Ja, dann die Frage, man muss vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen. Ne? Also kann man wirklich davon ausgehen, dass ich hier etwas erfasst oder ausgewiesen haben muss und wann kann ich die Steuerattribute nur nutzen? Der Wortlaut gebietet das, glaube ich, so. Und auch die Materialien, die dazu hinführen, also OECD-Materialien, auch die suggerieren das wohl. Man fragt sich ja ein bisschen, warum. Ich glaube, da geht es möglicherweise auch um die Frage der Überprüfbarkeit, die sicherzustellen. Also man kann die später, glaube ich, in der Schublade irgendwas herauszaubern und sagen, da gibt es hier irgendwelche Verluste. Die Verwaltung muss eine gewisse Überprüfbarkeit da auch an den Tag, das muss überprüfbar sein durch die Verwaltung. Ich glaube, deswegen Hintergrund hat man das hier so mit aufgenommen. Ja, dann natürlich, was du sagst, Abschluss. Was natürlich auffällt, an anderer Stelle im Mindeststeuergesetz wird nicht vom Abschluss gesprochen, ne? Ronald, da wird normalerweise immer von dem Reporting Package in der Terminologie gesprochen. Ich habe es jetzt gar nicht so ad hoc offen. Der Pfanne, das heißt, Ronald, du willst schon was sagen? Wie
nennt sich das? Also, ich sag mal, im 15 wird ja immer wird der Mindeststeuerjahresüberschuss definiert. Und das meint ja das Ergebnis des, ich sag mal, unkonsolidierten und um PPAs im Zweifel bereinigten Reporting Packages. Das steht im 15 und auch im 50 Mindeststeuergesetz, lustigerweise, obwohl die OECD da auch in der deutschen Version von Abschlüssen spricht. Also, will sagen, eigentlich ist damit, glaube ich, dass, wie gesagt, das Package gemeint. Hat es einfach aufgrund der schon falschen deutschen Übersetzung der Vorlagen sozusagen eben hier so formuliert, glaube ich.
Ja, also 15.1, ich habe es gerade mal aufgemacht. steht ja drin, ist der für Konsolidierungszwecke aus den rechnungslegenden Daten der jeweiligen Geschäftseinheit abgeleitete an Konzerne einheitliche Ansatz- und Wertungsregeln angeglichene Jahresüberschuss. Also dieses etwas lange Wortgebilde ist auf jeden Fall nicht identisch mit dem Wort des Abschlusses, was im Absatz 1 Satz 1 erwähnt wird, sodass sich natürlich jetzt die Frage stellt, muss ich jetzt plötzlich diesen Ausweis oder die Erfassung im Einzelabschluss vollziehen? Und das wäre natürlich vielleicht blöd, weil natürlich Verluste zum Beispiel im Einzelabschluss für HGB-Zwecke ja nicht immer erfasst oder ausgewiesen werden. Das kennen wir auch, die Diskussion natürlich derzeit schon über die Frage, was ist mit Aktivierungswahlrechten? Die läuft ja daneben, nochmal vorsichtig, das sind zwei verschiedene Diskussionen. Einmal die Frage, kann man Aktivierungswahlrechte für Mindeststeuergesetzzwecke nehmen? Auch da gibt es ja wohl Überlegungen, dass man das erweitern möchte, aber die Diskussion, um die geht es hier nicht. Hier geht es also im Grundsatz um die Frage, ob ich Steuerattribute des Übergangsjahres eben nutzen möchte. Also Frage Einzelabschluss, das kann möglicherweise mal durchaus ein Problem sein, wenn da plötzlich die Regelungen eben anders aussehen, oder es ist der Konzernabschluss. Und halt sinnvoll ist wahrscheinlich schon in der Tat auch von des dir genannten, dass man das Reporting Package dann wohl nimmt, weil ja das letztlich auch Basis ist dann für den Mindeststeuergewinn. Christian, ne, ich glaube, das muss man wohl so sehen. Aber dann ist die Frage in der Tat, dieses Reporting Package ist ja letztlich nur, gibt es ja gar nicht, ist ja nur zusammengeschustertes Zahlenwerk. Und wenn ich da einen Anhang haben will, den gibt es natürlich so gesehen auch nicht, weil es ja kein Reporting Package mit einem Anhang gibt. Vielleicht gibt es noch eine E-Mail, die begleitend dann übersendet wird, aber das ist natürlich ja, so ein bisschen merkwürdig, ne?
Gibt es ja gar nicht, gibt es natürlich schon, weil das Reporting Package ist ja vorhanden. Aber es ist natürlich eine andere Qualität als ein Einzelabschluss. Aber das ist ja jetzt auch kein Einzelthema an der Stelle. Es ist faktisch so, dass keine Einzelabschlüsse erstellt werden bei der absoluten Mehrheit der Konzerngesellschaften und bei der absoluten Mehrheit der Konzerne, weil man es eben nicht muss im Regelfall und weil man mit dem Reporting Package bislang wunderbar gelebt hat. Wenn ich jetzt auf einmal aber einen Einzelabschluss brauche und dann vielleicht noch in der Besonderheit eines Eröffnungseinzelabschlusses, dann stehe ich auf einmal nackert da und werde hier nicht weiterkommen. Und dann hilft mir natürlich auch der Übersetzungsfehler nicht weiter. Jetzt kann man da lange sich dran aufhängen, dass das wieder mal ein schönes Zeichen dafür ist, dass wir hier es mit antidemokratischen Vorgängen zu tun haben, wo dann doch ein supranationaler Exekutivzirkel wie die OECD sich im Inclusive Framework irgendwelche tollen Sachen ausgedacht hat, die dann fehlerhaft übersetzt werden infolge einer EU-Richtlinie, bringt einen nur nicht weiter, weil Rechtssicherheit schafft das keiner. Es ist einfach ein unbefriedigender Zustand.
Heißt aber auch jetzt, dass wenn ich im letzten Jahr, also 23, entweder den nicht aktiviert habe in diesem Reporting Package, dieses Steuerattribut, den Verlust, oder eben keinen Ausweis im Anhang. Frage ist, was ist das dann? Muss das dann die E-Mail sein, die das Reporting Package übersendet, oder reicht dann der Konzernabschluss oben aus? Wenn ich das aber nicht vollzogen habe, dann habe ich zunächst wohl auf jeden Fall ein Problem. Es sei denn natürlich, dass ja die Nachbuchung laut Gesetzesbegründung im laufenden Jahr 24 wiederum ausreichen sollte. Da fragt man sich auch so ein bisschen, warum, weil ja Gesetzesbegründung erlaubt das zwar, der Wortlaut 82.1 aber nicht, ne? Also da wird man hoffen, glaube ich, Christian, dass dann man nochmal eine großzügige Verwaltungsverfassung da irgendwie erwartet, weil wäre ja blöd, wenn die ganzen Verluste nicht genutzt würden, weil sonst würde es ja bedeuten, wenn ich sie dann später dann nutze, komme ich nicht in die Besteuerung rein, weil die Verluste ja sonst nicht zur Verfügung stehen.
Klassischerweise fragt man ja bei einer Gesetzesauslegung nach Sinn und Zweck. Aber da hoffe ich jetzt auf euch beide, auf dich und den Ronald, mir Sinn und Zweck hier vorne etwas näher bringen zu können, weil ich habe es irgendwie noch nicht so ganz geschafft. Und dann ist man auf einmal ausgefangen mit der Gesetzesbegründung. Das ist eigentlich nur eine Krücke.
Also ich versuche mal den Telos zu ergründen, Christian. Also ich glaube, dass damit erreicht werden sollte, dass man nicht auf irgendeinem, ich sag mal, Fresszettel irgendwelche Steuerattribute dann plötzlich findet in der Schublade des Chefcontrollers und dann sagt, pass mal auf, wir haben hier schön Steueraufwand, sondern dass sich das in irgendeiner Form aus einer Dokumentation ergeben muss, die irgendwie einem Abschluss angehängt oder einem von mir aus auch Reporting Package zuordnenbar ist, so dass man sagt, das ist irgendwie am Ende des Tages in einen testierten Konzernabschluss irgendwie reingelaufen, sodass da vielleicht auch ein Wirtschaftsprüfer zumindest über das Ergebnis der Übung mal drüber geguckt hat. So, und wenn man dann ansonsten immer kommen würde, wir haben jetzt zum Beispiel nicht werthaltige latente Steuern, die findet man dann nirgendwo, also wirklich weder in der Bilanz noch im Anhang, noch im Package, dass man die dann plötzlich hervorzaubert, wenn es dann eng wird und sagt, guck mal hier, ich habe ja noch Steueraufwand. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Telos und deswegen kann ich es im Grunde auch ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, das soll irgendwo nachvollziehbar dokumentiert sein. Jetzt unabhängig, ich bin bei dir, man kann wieder über die Unzulänglichkeiten der Übersetzung reden, aber das Grundansinnen, das kann man schon nachvollziehen.
Genau, man hofft natürlich, also vor dem Hintergrund wird einem natürlich ein bisschen unwohl, wenn man das jetzt Ende 23 nicht ausgewiesen hat, da könnte man ja sagen, das ist ja eben wirklich blöd, aber man muss andererseits ja sagen, den meisten war dieses Problem vielleicht doch nicht so geläufig. Von daher wäre es schon ganz schön, wenn man noch erlauben würde, auch im Jahre 24 eine Nachbuchung zuzulassen. Ich hoffe da mal so ein bisschen, dass die Verwaltung da also auch vernünftig agiert, um dann so ein bisschen das nicht, sag mal, explodieren zu lassen. Es wäre schon irgendwie unschön, wenn man hier an der Stelle Steuern zahlen müsste, weil ich mir vorstellen könnte, dass nicht überall dieser Ausweis in dieser Fassung vorgelegen hat. Das ist ja dann doch ein relativ neues Werk. Und wenn man da jetzt sozusagen runterfällt, das wäre ja schon blöd. Übrigens noch blöder, wenn man mal guckt, im 82 Absatz 3 gibt es ja noch den Satz 3. Der ist mir ehrlicherweise auch erst vor kurzem so richtig in der Breite klar geworden. Da ist es ja auch so, dass sich die gleiche Frage auch vor dem Hintergrund stellt, was passiert denn, wenn ich jetzt dieses Übertragen von Wirtschaftsgütern in der Gruppe habe, bis zum, was ist das, der 21. November, nee, 30. November 21. Da habe ich ja dieses Problem gehabt, dass in der Konstellation für so innerkonzernliche Übertragung ich ja an der Stelle den Buchwert weiter ansetzen muss und ich ja dann immer die Sorge hatte, dass ich dann zukünftig dann in eine Mindestbesteuerung reinlaufe, obwohl ich eigentlich nach normalen steuerlichen Grundsätzen aufgedeckt habe. Stichwort 913 ist es, glaube ich, in OECD-Regeln. Das ist da lange Zeit sehr publik gewesen. Und da hat man das ja versucht zu kitten. Und sagen positiv. Man hat gesagt, immer dann, wenn ich Steuern zahle an der Stelle, Mindeststeuern, kann ich auch die für Tax Assets sozusagen ansetzen. Das ist ja alles im 82.3 sehr, sehr detailliert geregelt. Aber was einem noch auffällt, wenn man den Satz 30 anschaut und ich habe einen Verlust, also ich übertrage in der Gruppe ein Wirtschaftsgut und habe einen Verlust, dann kann ich das mit dem Verlust auch verrechnen. Aber dann ist für die Nutzung des Verlusts insoweit auf den Absatz 1 Bezug genommen worden. Das heißt, dann stellt sich natürlich die nächste Frage, muss ich denn jetzt davon ausgehen, dass ich wiederum das entweder erfasst habe oder im Anhang angegeben habe und das dann also in dem vorigen Wirtschaftsjahr, also das ist dann schon noch das Jahr davor und da hat mit Sicherheit durch noch nicht jeder daran gedacht. Wenn ich also da mal den Fall mal unterstelle, ich habe den Verlust komplett weggeputzt mit dieser Übertragung, dann ist damit sicher noch nichts mehr ausgewiesen oder erfasst an der Stelle. Dann ist also per Definition das eigentlich läuft ins Leere. Das ist natürlich jetzt schon krass, ne? Weil das war ja eigentlich mal die Sorge, die alle gehabt haben, dass wir dort in Mindestbesteuerung reinlaufen. Man hat das auch gesehen, versucht das zu erfassen und hat dieses Problem jetzt in diese Übergangsvorschrift des 82.3 auch nochmal verpackt. Übrigens keine Schelte gegenüber dem deutschen Gesetzgeber. Das ist schon auch von der OECD selbst so ein bisschen verbaselt worden an der Stelle, weil da ist nämlich genau das Gleiche mit enthalten, dieses Problem. Also, ich glaube, das ist ehrlicherweise auch eine Diskussion, so ein bisschen ein Novum. Ich habe es noch nicht so ganz breit gehört. Christian, hast du das mal irgendwo in der Diskussion schon laut verlautbaren hören, diese Diskussion?
Ich frage mich, das klingt ja da so ein bisschen an, in welchem Bereich der Rückwirkung sind wir denn jetzt eigentlich? Klar stand in den OECD-Regelungen das Datum drin. Jetzt ist aber die OECD halt nun mal kein lokaler Gesetzgeber. Und jetzt ist die Frage, inwiefern muss sich ein Steuerpflichtiger auf die Verlautbarung eine von OECD Model Rules einstellen und schon mal Systeme ausrichten darauf, um bestimmte Vorgänge zu tracken, oder eine EU nicht umgesetzte, im Draft befindliche EU-Richtlinie berücksichtigen, oder wann muss er eigentlich tätig werden? Das ist ein rein praktisches Problem, weil ich natürlich mit einer Gesetzgebung Dezember 2023 durch den einzig und allein für deutsche Steuerpflichtige relevanten deutschen Gesetzgeber ein bisschen gekniffen bin. Was soll ich denn da noch auf die Reihe bringen, rückwirkend für irgendwelche Übertragungen nach dem von dir genannten Stichtag? Das kann ich überhaupt nicht schaffen. Und das ist für mich auch wiederum einer der Belegpunkte dafür, dass an der einen oder anderen Stelle sich interessante Angriffswinkel ergeben werden auf die fantastische Mindestbesteuerung.
Ja, also auf jeden Fall kann man nur hoffen, dass man selbst vom 30. November 21, also Entschuldigung, nach dem natürlich nicht vor, sondern nach dem 30. November 21, ich und vor dem Mindeststeuergesetz natürlich, also zwischen dem 30. November 21 und Ende 23, dass ich keine Übertragung im Konzern vollzogen habe gegen Verrechnung von Verlusten, weil dann bin ich genau in der Regelung drin. Vielleicht sind das nicht jetzt die Regelfälle, aber es wird mit Sicherheit Fälle geben. Und ja, da wird man dann sicherlich sehr spannend nochmal abwarten wollen, wie jetzt die Verwaltung dieses Problem löst. Ich fände es auch gut, wenn man da irgendwo Verhältniswahn vielleicht auch noch eine Nachträgedokumentation irgendwie zuläße. Aber mir ist jetzt auch nicht klar, wie man das Problem lösen will. Eines der vielen weiteren Probleme, also tausend eine Nacht, tausend eine Probleme sozusagen. Ich bin mir sicher, es wird nicht das vorletzte Problem beim Mindeststeuergesetz gewesen sein. So. Jetzt haben wir jetzt hier rote Karte nicht, aber eine rote Zeit. Wir haben nämlich immer hier so eine Uhr, die dann also abläuft und die ist jetzt schon aufs Rote umgesprungen, weil wir 30 Minuten, hinter uns gebracht haben. Christian hat noch bei der DSDR nochmal, winkt er nochmal. Christian, was willst du bei der DSDR uns noch
Habe
zeigen?
noch eine verbotene Frucht quasi zu bieten. Der Referentenentwurf eines Jahressteuergesetzes 2024, der so zumindest mir und sonst hier auch keinem vorliegt, der hat es aber immerhin in die DSTR geschafft und ist dort im Mantel auf Römisch 6 zu finden. Für diejenigen, die sich dafür interessieren, was könnte man im Jahressteuergesetz 2024 erwarten, das ist die DSTR Heft 15 aus 2024, die ganz aktuelle Ausgabe vom 13. April, Römisch 6 im Mantelbogen. Und da findet man auch ganz tolle Sachen, wie zum Beispiel einen Hinweis auf den Paragraphen 1 Absatz 4a Grunderwerbsteuergesetz, Arnes Lieblingsthema. Auch das gerade im Podcast abgehandelt. Sehr viel Spaß meinerseits. Und auch sonst findet man wunderbare Themen, auf die man lange gewartet hat. Deswegen, wen es interessiert, da mal reinschauen. Und wenn es dann doch offiziell irgendwann vorliegen sollte mal, dann machen wir dazu natürlich auch eine ganz frische, servierte Ausgabe des Podcasts.
Das werden wir auf jeden Fall tun. Und ja, solche Entwürfe sind zwar noch nicht offiziell verfügbar, aber in der DSDR abgedruckt. Auch das ist sicherlich ein Novum. Mal gucken, ob das nochmal so passiert. Und dann zukünftig werden wir das natürlich auch besprechen. Vielen Dank, Christian, als eifriger Leser der DSDR. Und jetzt würde ich sagen, ist das die Zeit, dass wir dann hier also schließen wollen. Ganz herzlichen Dank. Natürlich ganz herzlichen Dank zunächst an hier alle, die mitgewirkt haben, an die Kerstin, Ronald und Christian, an dich natürlich. Und wir sollten nicht vergessen an den Asen, auch unser Produktionsleiter, den wir immer wieder mal hier auch erwähnen. Wir warten noch darauf, bis er das erste Mal auch mit dran teilnimmt. Aber er lächelt jetzt ein bisschen, aber er ist etwas schüchterner. Aber wir werden ihn vielleicht nochmal irgendwie dazu überzeugen. Wer sich also wünscht, dass Asen hier auch mal eine aktivere Party übernimmt, kann uns gerne auch anschreiben. Wir werden uns noch was überlegen. Ansonsten vielen Dank auch alle zu Hause, die mit zugehört haben. Hoffentlich war wieder ein bisschen was dabei. Demnächst haben wir eine neue Ausgabe mit einem Stargast, den werden wir jetzt nicht verraten. Der wollte aber gleich, Christian, was auch posten über euch. Ihr wart Mittagessen, du hast ihn akquiriert. Da werden wir also schon ganz freuen wir uns schon darauf, werden jetzt nicht verraten, wer es ist. Ich habe gerade geguckt bei LinkedIn, er hat noch nichts gepostet an der Stelle, aber wir freuen uns schon auf jeden Fall auf sein Kommen. Vielen Dank.
Also, ciao zusammen.
Tschüss.
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 Frisch serviert, der Steuerpodcast, powered by CH Beck.